Hallo Wally.
Hallo Olli, jetzt müsste eigentlich Werbung kommen hier, oder?
Ja, normalerweise schon.
Ich weiß nicht, welchen Podcatcher du benutzt. Bei mir ist es Spotify.
Ja, bei mir auch.
Und da kriege ich zurzeit mit, weil die ganzen Podcasts, die ich so höre, dass Instagram da überall so Werbung schellt. Also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber wahrscheinlich kannst du bei Spotify oder sonst irgendwo angeben, dass du Werbung schalten
Halt
möchtest und dann kommt.
monetarisieren.
Genau, und dann kommt bei mir, kommt bei so FAZ Frühdenker, BBC World, Global News oder auch beim Daily von New York Times, das höre ich wie gesagt alles über Spotify, kommt dann immer Instagram Supports, die Initiative von der EU für ein EU-weites digitales Mindestalter und Parental Approval muss es jetzt geben, damit die Kinder nicht so ganz beeinflusst werden. Vielleicht ja irgendwo so eine Reaktion auf Adolescence und so. Was meinst du?
Du meinst, dass Instagram da dafür oder dagegen Werbung macht?
Also Instagram macht dafür Werbung.
Ja.
Ich würde aber eigentlich behaupten, dass die dagegen sind, weil die natürlich nicht, also keine
Naja, gut.
marktregulierenden Richtlinien haben wollen und die Leute weiterhin vor den doomscrollenden Bildschirmen fesseln
Die wollen
wollen.
halt als so Safe-Plattform wahrscheinlich rüberkommen.
Ja,
Weiß ich nicht.
und jetzt geben sie sich da als Vorreiter für die für den Jugendschutz, was ich so ein bisschen belächle. Und ich finde diese Werbungsoffensive, ich weiß nicht, ob das jemand sonst mitbekommen hat, ich finde die echt auch ein bisschen aggressiv. Also wirklich in jedem Podcast, auf Deutsch wie auf Englisch, wird mir das reingespielt. Uns hat jetzt Instagram aber noch nicht angeschrieben, ob sie Werbung schalten
Ah,
dürfen.
Mist, das ist echt komisch, weil mit unserer Reichweite würden die sich da sicher für einige Leute abholen.
Einige Leute werden dann drüber nachdenken, über das Parental Approval. Und ja, wir unterstützen ja aber auch die EU bei nicht bei ihren Initiativen.
Aber ich habe auch jetzt schon bei X und bei Reddit das gesehen, dass gewisse Inhalte, also gewisse sexuelle oder Gewalt volle Inhalte tatsächlich mit so einem Banner überlegt sind, den man nicht mehr wegklicken kann, wenn man jetzt nicht da irgendwie so seinen Personalausweis angeben würde oder sowas. Also eigentlich gibt es das ja schon, oder? Oder haben die das wieder entfernt?
Ja, solche, ja, nee, sowas, also auf jeden Fall im EU-Gebiet gibt es EU-Richtlinien, die da die Streaming-Plattformen, die Social-Media-Plattformen irgendwie einschränken, genau bei sowas für Jugendschutz und so. Und Instagram hat jetzt da dazu eben noch so eine Werbungsoffensive gestartet. Aber kommen wir zum ersten Thema. Ich habe gerade gesagt, wir unterstützen die EU ja generell nie bei etwas, außer beim Verbrenner aus, oder?
Genau, also das sind wir natürlich vollkommen dagegen, weil wenn man schon mal eine Technologie entwickelt hat, dann finde ich, sollte man die auch in alle Ewigkeit weiter betreiben, auch wenn neue und bessere Technologie aufkommt.
Das Thema hatten wir ja sozusagen letzte Woche schon mit der Wirtschaftslage in Deutschland, generell in Europa und dem Stellenabbau bei einigen deutschen Autokonzernen und den Zulieferern.
Genau.
Und aufgrund der schlechten Wirtschaftslage und führende Wirtschaftsbranche in Deutschland ist ja natürlich die Autobranche, die Automobilbranche und die Zulieferer, wie gesagt. Und wegen der stagnierenden Wirtschaft wird jetzt mal wieder zu einem Autogipfel ins Kanzleramt geladen. Friedrich Merz legt groß ein, die wichtigsten deutschen Geheimratsecken treten mal wieder zusammen, um auch mal wieder nochmal so einen Frisurenwitz von letzter Folge aufzugreifen. Sollten wir das weitermachen mit den Frisurenwitzen oder irgendwann fällt es uns wahrscheinlich auf die Füße, wenn wir selber Geheimratsecken bekommen?
Schreibt es uns in die Kommentare.
Ja, genau. Oh ja, genau. Call to Action. Das darf die Community entscheiden. Naja, zu Merz
Die
hat zu.
unwichtigsten Dinge dürfen immer die Leute entscheiden.
Genau. Merz hat zuvor verkündigt, in Brüssel, Zitat, das Stöckchen in das Rad zu halten, was das Verbrenner aus angeht. Und angekündigte destruktive Politik ist eigentlich genau mein Fall. Kann auch später nochmal zu den US-Demokraten und dem Shutdown. Also finde ich eigentlich ganz gut. Allerdings will er halt das Verbrenner aus dadurch irgendwie aufschieben oder korrigieren. Und ich habe auch einen Take von Söder dazu gesehen, dass er halt es, also das für Ideologie getrieben hält.
Das
Diesen
Verbrenner aus.
ja, das ist,
Es ist wirklich so
also.
faszinierend. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da inzwischen auch einige, weiß ich nicht, so wie, sowas wie BMW, die ja für sich entschieden haben, dass sie eigentlich auf Elektroantrieb gehen, dass die da hingehen und vielleicht irgendwie so die, ich will gar nicht sagen Stimme der Vernunft, es ist natürlich nur eine andere Industriepolitik, aber zumindest irgendwie sagen so, Leute, das macht keinen Sinn, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass so ein ganzer Industriezweig, und zwar der wichtigste Industriezweig von dem größten Wirtschaftsstandort in der EU, alle gemeinsam beschließen, sie fahren jetzt Vollgas weiter in eine Richtung, wo jeder Experte in dieser Branche eigentlich sagt, das macht keinen Sinn, weil weltweit steigen einfach die Leute auf Elektroantrieb um. Es ist billiger, es ist umweltfreundlicher, es ist einfach die bessere Technologie. Und das wäre schon faszinierend, wenn man sich wirklich durchsetzt und sagt, nee, das wollen wir nicht.
Aber so ein Verbrennermotor, der stinkt halt so schön, weißt du? So ein geiler Benzin- oder Dieselgeruch, fehlt dir das nicht?
Ja, und was am meisten fehlt beim Rückwärtsfahren, du hast doch immer, wenn du mit einem Getriebe hast beim Rückwärtsfahren, hörst du so das Getriebe so schön rattern. Und stell dir vor, du hast ein Elektroauto und du hast beim Rückwärtsfahren nicht mehr das Getriebe rattern.
Die Elektroautos hört man halt nicht, deshalb werden viel mehr Fußgänger überfahren werden.
Ja, und wahrscheinlich Vögel und Eidechsen und das ist dann auch wieder gegen die Umwelt.
Ja, also weißt du, was konkret das Verbrenneraus bedeutet auf EU-Ebene?
Nein.
Ich habe es mir einmal ganz kurz erklären lassen. Ab 2035, also ab jetzt haben wir noch knappe 9 Jahre, sollen keine Neuzulassungen von PKWs und kleineren Nutzfahrzeugen zugelassen werden oder erlaubt sein, die eben CO2 abgeben. Die müssen komplett CO2 und emissionsfrei sein.
Also auch keine Hybride.
Ganz genau. Und es geht auch nur um die Neuzulassungen. Also wenn du dann den alten Diesel von deinem Papa irgendwann übernimmst oder was weiß ich, ja, billiges, gebrauchtes Auto kaufst, davon ist es nicht betroffen. Es geht nur um die Neuzulassungen der Flotten von den Autobauern.
Heißt, man müsste rein theoretisch, wenn man das Ganze jetzt mal marktgetrieben denkt, wäre das ja, wenn der Verbrenner die bessere Technologie ist und das 2035 ausläuft, müsstest du ja jetzt einfach Verbrenner aufkaufen, die zulassen und dann gebraucht zu einem viel höheren Preis weiterverkaufen. Das wäre ja quasi für die Autoindustrie fast noch besser.
Stimmt, ja, das könnte der Markt eigentlich regeln. Aber ja, du hast auch gerade gesagt, der weltweite Trend geht zum Elektroautos. In meinem persönlichen Umfeld gibt es jetzt nicht so viele Leute, die sich ein Auto kaufen. Aber wenn ich mal irgendwo am Rande größeren Familienfeiern oder ich auf einen weiteren Bekanntenkreis treffe und da irgendwie um Autokauf geht, dann höre ich schon ziemlich oft, ja, Elektroauto, das wird ja schon auch die Zukunft sein und davon ist doch mittlerweile auch jeder überzeugt. Ja. Und was dazu natürlich kommt, warum so ein Verbrenner aus eigentlich? Ja, anscheinend gibt es ja auch einen Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und Klimakrise.
Wird gemunkelt.
Darauf haben wir uns doch eigentlich geeinigt, dachte ich. Aber der Zusammenhang könnte auch rein ideologisch aufgeladen sein.
Ich glaube, im Kanzleramt ist man davon überzeugt, dass das Fake News sind und es eigentlich gar keinen menschengemachten Klimawandel gibt.
Ja, die Kausalität Mensch zu Klimawandel lässt sich wahrscheinlich auch abwählen, wenn die richtige Partei nur an der Macht ist. Ja, passend dazu kam raus beim Spiegel im Nachhinein zur IAA. Ich kann den Artikel gern verlinken, dass die Lobbygruppe VDA, der Verband der Automobilindustrie, hat im Positionspapier von CDU, CSU kräftig mitformulieren dürfen. Verrückt, oder?
Das kann man sich ja kaum vorstellen.
Das kann man sich nicht vorstellen. CDU-intern wird auch dann direkt von ganz normalen Vorgängen gesprochen. Natürlich. Also normal finde ich es auch, aber natürlich genauso skandalös. Ja, und was man sich hier natürlich auch fragen kann, ist, ob Koalitionspartner SPD da mitmachen wird, aber wahrscheinlich schon. Die haben sich jetzt bei der Bürgergeldsdebatte auch schon kleinschlagen lassen von diesem sozialen Kahlschlag und Sozialschmarotzer-Sprech. Sind sie ein bisschen umgeschwankt auf so, das kann man doch wirklich ein bisschen fairer machen, oder? Die Leute melden sich Monate nicht zurück und streichen einfach so zur Sozialhilfe ein.
Ja, das ist.
Natürlich verzichten die auch ein bisschen auf Essen, aber kann man das nicht ein bisschen fairer gestalten, bitte?
Es ist wirklich faszinierend, wie, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich meine, realitätsfern, für diese Leute ist die Realität halt einfach, weiß ich nicht, anders, aber es ist, finde ich, schon sehr realitätsfern. Und es ist halt, kurz gesagt, grob gesagt, ist es halt irgendwo einfach Propaganda gegen die Armen. oder? Und
ja.
Also dasselbe, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Verbrenner aus einordnen soll, weil das ist ja nicht mal Propaganda gegen irgendwen, sondern es ist einfach tatsächlich nur Verblendung, weiß ich nicht, oder nicht wahrhaben wollen einer Realität, einer sich wandelnden Realität und so ein Festhalten an diesem deutschen Stolz. Es ist tatsächlich eigentlich ein gekränkter Nationalstolz, würde ich fast sagen, und hat gar nichts mit wirtschaftlichen und technologischen Aspekten zu tun, sondern es ist schon so diese Erzählung, so dieses Made in Germany und deutscher Maschinenbau und deutscher Motorenbau, das ist einfach so ein Ding, wo man in Deutschland stolz drauf ist.
Ja, aber dann bau doch Elektromotoren, um Himmels Willen. Also das hat bestimmt
aber
irgendwo einen
ja
Impact, was du
besonders
sagst. Ja, das stimmt. Na ja, gut. Das hat bestimmt irgendwo einen Impact, was du gerade ausgeführt hast. Aber es hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe, weil man halt vor 10 Jahren die ersten Investitionen in so E-Mobilität komplett verpasst hat.
Ja.
Und vor ein bisschen mehr als 10 Jahren, oder ich weiß nicht genau, also die ganzen Prozesse gehen ja jetzt gerade zu Ende, diese Betrügersoftware auch noch rausgekommen ist, bei VW zumindest.
Also man hat in Software investiert, aber halt nicht in, weiß ich nicht, Ladetechnologie oder so.
Ja, genau, man hat in Manpower, kann man auch sagen, investiert, aber halt um zu betrügen und nicht um neue umweltfreundlichere Elektromotoren zu bauen.
Man muss sich ja auch mal vor Augen führen, was eigentlich damit einhergeht, dass man auf Verbrennungstechnologie setzt. Ich weiß nicht, die letzte Zahl, die ich dazu im Kopf habe, sind, glaube ich, 80 Milliarden Euro, die Deutschland jedes Jahr für Ölimporte ausgibt. Heißt, du könntest dir, würdest du, was ja dann großteils für Sprit verwendet wird, du könntest dir quasi Jahr für Jahr 80 Milliarden Euro, das ins Ausland fließt, sparen und im Inland in, weiß ich nicht, Batterien und Elektroautos und Stromnetze stecken und würdest quasi die lokale Wirtschaft damit fördern, anstatt einfach, weil was passiert mit diesen 80 Milliarden, das fließt, ich weiß nicht, woher das deutsche Öl kommt, das kam teilweise aus Russland, das kommt irgendwo aus den USA, weiß gerade nicht, wer die aktuellen Zulieferer von Deutschland sind, aber es ist einfach weg. Mhm. Und die erneuerbare Energie, die kannst du hier produzieren, du kannst die Technologie hier herstellen, es ist tatsächlich dann eher so ein lokaler Kreislauf, der Jahr für Jahr wieder die Wirtschaft fördert und nicht Abflüsse ins Ausland sind. Und auch das in der Debatte nicht existent. Obwohl das ja quasi Wirtschaftspolitik für den Standort wäre.
Ganz genau. Du müsstest jetzt halt auch einmal wieder krasser investieren. Also wenn du in so einer marktwirtschaftlichen Logik bleibst, wo Deutschland so ein bisschen seiner eigenen Autolobby oder Autoindustrie unter die Arme greift. Aber du müsstest jetzt halt an klare Richtlinien halten, dass es wirklich auf E-Mobilität hinausläuft und was gerade halt aus dem Kanzleramt verlautbart wird, dann das ist genau das Gegenteil. Aber abschließend zum Autogipfel mache ich wieder einen kleinen Call to Action an unser Publikum. Ich habe 3 kleine Fragen, Hausaufgabenfragen. Wir müssen einmal mitzählen, wie oft, also wenn sich jemand irgendwie verfolgt, kann er ein paar Dinge mitzählen. Bitte einmal mitzählen, wie oft die Wörter Ideologie, Technologieoffenheit und Zukunft vorkommen. Und wenn sie vorkommen, wie oft werden sie in einen direkten Zusammenhang gesetzt? Willst du schon mal eine Prognose abgeben?
Beim Gipfel jetzt?
Ja, genau, wenn da so ein Pressestatement veröffentlicht wird oder so. Wenn
sie danach, da sind wir wieder bei Polymarket. Das sind genauso Dinge, auf die man auf Polymarket wetten kann.
Ja, genau.
Oft?
Oft, okay.
Meine Wahl ist oft.
Also mehr als 5-mal?
Ja, safe. Ich sag sogar 50-mal.
Da mache ich jetzt nochmal einen Frisurenwitz. Wie viele Geheimratsecken werden wir zählen?
Auch mindestens 50.
50? Okay. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Personen da zugegen sein werden insgesamt. Aber meistens gibt es ja dann so ein schönes Abschlussfoto für die Presse und was weiß ich. Und wie viel von diesen Fotografierten oder ja, auch wie viel von diesen Personen in Führungspositionen, bei denen wir explizit keinen Penis unter der Hose vermuten, sehen wir dann auf dem Abschlussfoto.
Boah, es wird vermutlich schon eine Person da drauf
abgedrückt. Ich sag 2.
Ja, ich denke auch.
Aber sie muss auch in Führungsposition dann sein. Also es soll...
Damit schon schwer.
Ich werde dann hinterher googeln. Ich werde dann schon noch fact-checken, wer das genau ist. Nicht, dass da irgendeiner...
Gibt es die Auflösung in der nächsten Folge.
Ja, Als kleine Hausaufgabe. Nächstes Thema, ein bisschen ernster. Gaza-Israel. Es ist ganz schön viel passiert in letzter Zeit. Ich gehe das einmal kurz chronologisch durch. Einige Staaten haben auf die Anerkennung Palästinas gepocht. Darunter Commonwealth, also UK, Kanada, Australien, Frankreich, die ganze arabische Welt sowieso. Dann kamst du zu dieser komischen Generalversammlung bei den Vereinten Nationen. Hast du es mitbekommen, dass dir die Rolltreppe für Trump ausgefallen ist und er eine böse, bitterböse Verschwörung vermutet hat?
Nein.
Und dann kurz später ist noch sein Teleprompter, wie heißt es, wenn der Text so auf dem Bildschirm läuft?
Ja, ausgefallen.
Der ist auch ausgefallen und er hat dann nochmal eine Verschwörung gewittert.
Scheiße, er musste zu Fuß zur Rede gehen und dann auch noch freie Worte wählen.
Ja, anscheinend waren seine eigenen Mitarbeiter schuld. Mhm. Alles auch wieder eine bescheuerte Randnotiz, wo man sich auch. Ja. Naja, und dann wurde dieser Friedensplan des Weißen Haus vorgestellt.
Ja.
Der ja einige Punkte umfasst und wovon jetzt letzte Nacht in der letzten Entwicklung der erste Schritt irgendwie über sich, die ersten Schritte sich geeinigt werden konnte zwischen Hamas und Israel. In Ägypten wird, glaube ich, verhandelt. Kurz noch zur Chronologie, weil Netanyahu hat dann zuerst zurückgerudert und in einer eigenen Pressekonferenz gesagt, ja, auf gar keinen Fall passiert ist. Daraufhin war dann Trump wieder böse und irgendwie soll er ihm geschrieben haben, du bist immer so verdammt negativ.
Hat Trump Netanyahu geschrieben?
Ja.
Okay.
Du bist immer so verdammt negativ. Ja, aber kurz zum Plan. Er sieht jetzt erstmal die Freilassung aller lebenden toten Geiseln vor.
Ja.
Dann die Freilassung von knapp 2000, ich glaube 1700 ist da so eine Zahl, die da immer im Raum steht, inhaftierter und verurteilter palästinensischer Gefangener.
Ja.
Jetzt so in weiteren Schritten auch Rückzug und Entwaffnung der Hamas, also Rückzug aus Gaza mit anschließender Amnestie und dann, dass da auf lange Sicht dann so eine neutrale Kontrollinstitution eingesetzt wird, die da dann die Waffengewalt irgendwie an sich reißt, weil das ist ja natürlich auch immer die Frage, wer kontrolliert da.
Entwaffnet eigentlich die Hamas.
Genau, und wer setzt dann diese Entwaffnung durch?
Was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass die Hamas von dem Punkt ihrer Entwaffnung und auch der Machtabgabe eigentlich nicht so überzeugt ist. Oder hast du da nochmal was Neueres gehört?
Ich habe da nichts gehört. Ich habe aber im Gefühl, dass sich nicht zurückziehen wird, nicht einfach so die Macht abgeben wird. Ich glaube, so eine Amnestie, die man dann der Hamas in Aussicht stellt, also dass sie sich ins Exil zurückzieht und dann die Füße stillhält, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ja, es wird weiter verhandelt. Man kann jetzt erstmal das auf jeden Fall als kleinen humanistischen Erfolg verbuchen, dass die Geiseln freigelassen werden und die sterblichen Überreste gegenseitig ausgetauscht werden. Ich habe da auch mal so eine verrückte, also das macht die ganze Perversität des gesamten Konflikts auch nochmal deutlich. Irgendwie für jeden toten Israelis werden 15 Leichnams getöteter Gaza-Bewohner zurückgegeben. Und die Hamas hat jetzt wohl auch erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um die ganzen Geiselleichen auszugraben, weil die in ihren Tunnelsystemen so tief verschacht sind, weil sie sich halt über diesen emotionalen Wert, der an diesen Körper gebunden ist, dass es an diese Körper gebunden ist, so bewusst ist. Und
wie, die haben die Toten vergraben in ihren Tunneln?
Ja, ja.
Oder einfach nicht liegen das, lassen?
Ja, aber wenn die IDF halt da so vorrückt und so in so einem Krieg, nee, nicht einfach liegen lassen, die sind sich ja darüber bewusst,
dass die Geiseln noch tot was wert sind.
Genau, ja, dass das immer noch ihr Verhandlungskapital ist.
Ja.
Ein weiterer Punkt, der jetzt vergangene Nacht, über den sich geeinigt wurde, ist der Rückzug der israelischen Armee bis zu einer gewissen Linie und eben Waffenstillstand. Und ja, wir haben es jetzt schon gesagt, da wird jetzt noch viel passieren, aber toi, toi, toi,
ja,
wird diese ganze Entwicklung langsam auf eine Befriedung hinauslaufen und vielleicht sogar auf eine friedliche Koexistenz zweier existierender Staaten.
Das wäre tatsächlich fast schon eine Sensation, wenn es tatsächlich mal ein Gaza ohne Hamas geben würde und die Option bestehen würde, dass sich halt da politisch gesellschaftlich mal was anderes entwickelt, weil seit 2005 spätestens gab es ja auch gar nicht mehr die Option, einen anderen Weg einzuschlagen. Und wenn die Hamas quasi ihr Machtmonopol abgeben oder es ihnen genommen werden würde, hätte man ja tatsächlich vielleicht die Option, eine etwas zivilere und weniger antisemitische Regierung dort einzusetzen.
Ja. Am Freitag wird auch der Friedensnobelpreis die Nominierung bekannt gegeben, aber es ist ja dann nie eine Nominierung, sondern es wird bekannt gegeben, wer ihn bekommt. Ich glaube, darauf pokert Trump auch ganz schön.
Dass er den bekommt?
Ja, das wird auch so der, also der Netanyahu hat den ja sowieso schon dafür vorgeschlagen. Und jetzt der Herzog, der Staatspräsident von Israel auch.
Okay. Naja, ich meine, hat nicht auch Obama mal den Friedensnobelpreis bekommen?
Ja, wegen seiner Irak-Politik, also der Rückzug aus Irak, also auf jeden Fall auch so Mittlerer Osten-Politik und für die Befriedung da. Also und dann zweite Amtszeit war er der Drohnenpräsident schlechthin.
Ja, das ist genau das, was ihm immer vorgehalten
wird. Bisschen makaber, dass ich darüber ein bisschen lache, aber ja, auch die EU hat den Friedensnobelpreis bekommen, ja, weil sie sich in einem abgegrenzten Wirtschaftsraum nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, oh Wunder. Dass man keinen Krieg lostritt, ist schon genug für einen Friedensnobelpreis.
Aber genau das ist halt die Sache am Frieden. Man darf ihn halt nicht so idealistisch sehen, leider, und ihn als wirklich das Ende aller Gewalt betrachten, sondern tatsächlich ist es ja so, dass man schon fast froh sein muss über diese Art von Frieden. Über so einen Frieden, wie er in der EU ist, oder vielleicht auch einfach ein Ende des Kriegs in Gaza zwischen Hamas und Israel. Weil klar ist es nicht die befriedete Welt, aber zumindest wird das Schlimmste verhindert. Und weiß ich nicht, ob Trump jetzt derjenige ist, den man dafür verantwortlich machen sollte. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, keine Ahnung. Dieser
ja, mein Gott, er wird es zu verkaufen wissen. Ja, genau. Also. Was ist das schon wert? Ja. Es bleibt abzuwarten. Wie gesagt, morgen gibt es da die Nominierung. Also wir nehmen am Donnerstag auf. Ich schaue mal, dass das auf jeden Fall noch heute veröffentlicht wird, damit wir auch schön up-to-date bleiben mit dieser aktuellen Entwicklungslage. Ich kann mich dann also nur insgesamt und jetzt abschließend dem CNN-Analyst Barak Ravid anschließen, dass da ganz schön viel Optimismus überall in der Luft liegt und man jetzt erstmal ein bisschen abwarten soll. Ich habe einen ganz guten Artikel dazu gelesen von Tachles. Das ist so jüdische Zeitung aus der Schweiz, die aber nicht so, sie sagen mal ein bisschen weiter links steht als die jüdische Allgemeine zum Beispiel.
Ja.
Aber jetzt waren wir schon bei Trump. Wollen wir noch direkt zur US-Politik? Aber jetzt ist das alles meine Themen. Willst du auch mal was sagen? Du wolltest vielleicht über die Wehrpflicht reden?
Nein, wir können noch gerne kurz oder gerne noch mal weiter über Trump reden, wenn wir da schon sind. Ich hätte da eigentlich eher so Anekdoten oder Dinge, die ich wahrgenommen habe in der letzten Woche, und zwar diese seltsame Entwicklung, die im US-Militär stattfindet, diese Versammlung aller Generäle und einfach dieser ganzen obersten Führung des Militärs an einem Ort, was es wohl in der Geschichte auch noch nie gab und wo auch Analysten sagen, dass das gar keine so schlaue Idee ist, die gesamte Militärführung gleichzeitig an einen Ort zu versammeln.
Wegen Anschlägen und so. Du musst vielleicht einmal ein bisschen erklären, was da genau passiert ist. Also US-Generäle weltweit wurden zurück in die USA beordert für eine kleine Party, oder?
Ansprache. Ja, ich für so eine Ansprache oder es wie so ein Einschwören. Genau. Also so normalerweise findet die Kommunikation im Militär über, gesicherte Netzwerke statt. Du musst dich jetzt nicht in so Stuhlreihen, und das muss man sich wirklich vorstellen, das sind ja hunderte Leute, physisch in einem Raum zu versammeln. Aber ich denke mir halt, der Sinn der ganzen Sache ist wirklich so eine, sowas wie so ein Eid schwören zu lassen oder so ihnen bewusst zu machen, dass man irgendwie jetzt Ministry of War heißt und kriegsbereit sein muss und man so auf die politische Führung, in dem Sinne Trump halt, zu hören hat. Und das Ganze geht dann noch weiter mit so einer seltsamen Liegestützen-Challenge. Es wurde der Weltrekord, der Guinness-Buch der Rekorde, Weltrekord gebrochen vom US-Militär mit den meisten Menschen, die gleichzeitig eine Minute lang Liegestützen machen. Auch initiiert vom Ministry of War. Durchgeführt mit Soldaten. Hat auch so ein, wie so ein Team-Event in gewisser Weise, um halt so diese Stärke des Militärs zu zeigen.
Da weißt du, Russland, Nordkorea und so, die machen alle so krasse Militärparaden, zeigen sie einmal, was sie richtig haben. Oder auch, das macht ja Frankreich auch oder UK bei so Nationalfeiertagen.
Ja.
Tauchen da überall einmal die U-Boote auf an den Hafen, die Tarnkappenbomber fliegen über die Menschenmengen hinweg und die machen Liegestützen.
Ja, das ist echt so witzig.
Naja, aber es ist also... Dass die dann halt nicht über die gesicherten Netzwerke kommunizieren, da entstehen halt keine Bilder, gell? Und
ja, es ist einfach
bei Trump ist immer Wahlkampf. Ja, genau, es ist, beziehungsweise in der Demokratie ist ja eigentlich auch immer ein bisschen Wahlkampf. Und das spielt natürlich dem Narrativ von Trump in die Karten.
Ja, dieser starke Mann. Sie,
genau, dass er, und dieses starke Land jetzt auch wieder.
Ja.
Hat ist ja schon dabei, es wieder great zu machen. Ja, passend dazu hat er auch die Nationalgarde in Bundesstaaten entsandt.
Mal wieder.
Mal wieder, genau. Wir haben mal darüber geredet, als er das in Kalifornien getan hat, nachdem es da auch Raids gab, also Eiseinsätze, wo Menschen verhaftet werden und zur Deportation, also zur Abschiebung in Gefängnis gefahren wird praktisch. Und schon da gab es ja dann dieses juristische Tête-à-Tête und das gibt es jetzt auch wieder. Der Auslöser sind wieder, dass diese ICE-Officers, also diese von dieser Migrationsbehörde, die der Bundesregierung eben untersteht, also Trump, relativ wild und auch mit relativ wilden propagandistischen Videos, die dazu veröffentlicht werden, in so Residence, also in so Nachbarschaften wirklich so brutale Razzien machen. Und das muss man sich nicht, also das muss man sich wirklich so vorstellen, dass die da halt mit Ramböcken und was weiß ich, die Türen eintreten, die Leute gefesselt abführen und so. Die da halt dann auch Bilder produzieren wollen. Da sind wir wieder bei der Inszenierung.
Das Video, was mir da im Kopf ist, ist so ein, es ist, ich weiß es nicht, Nacht oder früher Abend, auf jeden Fall ist es schon leicht dunkel und die Straßenlaternen sind an und das wird gefilmt aus dem oberen Stockwerk von einem Haus, das in die Straße schaut und du siehst wirklich so einen Pulk an, ja, ich würde schon fast sagen, gut 100 uniformierten Leuten, die wirklich auf der gesamten Breite der Straße durch diese Straße ziehen und dann fährt hinten so ein unidentifizierter, aber doch mit Blaulicht ausgestatteter Transporter und man sieht jetzt nicht genau, was sie machen, aber sie durchkämmen wirklich diese Siedlung und ja, das wird dann wahrscheinlich genau so dieser Moment sein, wo sie dann immer wieder rechts und links in ein Haus einbrechen und schauen, wer da gerade zu Hause ist. Und mit dieser schieren Masse halt an Leuten hast du halt auch wenig Fluchtmöglichkeit. Also du kannst jetzt nicht auf die Straße rennen und irgendwo beim Nachbarn untertauchen oder so, sondern da stehen dann halt 100 Beamte oder Pseudo-Beamte. Das ist ja das Problem an dieser ganzen Eisgeschichte. Die operieren ja auch fast so paramilitärisch. Identifizieren sich oft nicht, sind maskiert und auf Nachfrage, was ja auch in der US-Verfassung eigentlich garantiert ist, dass du deine Rechte vorgelesen bekommst, dass die Beamten sich identifizieren müssen, sagen die dann so, ja, mein Ausweis ist daheim und so.
Ja, scheint System zu haben.
Also wirklich so eine Art, ich weiß jetzt nicht direkt, es ist nicht direkt terroristisch, aber es ist schon so dieses Regime der Angst und so eine Art
Also es hat schon was von Staatsterrorismus.
Ja.
Also, ja, wie hat man in Deutschland damals, das ist natürlich jetzt der wildeste Vergleich, der mir dazu auch gleich einfällt, aber wie hat man denn die Juden von der Straße geholt? Also,
ja.
Ja, man hatte die Gestapo und SS-Offiziere und was weiß ich. Und die haben die Leute kontrolliert und dann erstmal mitgenommen.
Ja.
Und jetzt wird da niemand in die Gaskammer gefahren, aber auf jeden Fall mal in ein Lager gebracht.
Ja, und auch diese Lagerstruktur ist ja so wie dieses Alligator Alcatraz in Florida, was sie da aufgebaut hatten. Wurde, glaube ich, inzwischen auch wieder von einem Gericht als illegal erklärt und ich weiß nicht, ob sie es geschlossen haben. Aber auch diese Lager sind ja so eine... auch wie so eine Nebenstruktur des Justizsystems eigentlich, so halblegal oder einfach mal gemacht, wie diese Regierung überhaupt einfach operiert. Man macht halt mal.
Genau.
Und rudert dann hier
die
und
Gerichte da zurück. Müssen dann, ja, nachdem es dann Gerichtsentscheide gibt, und so ist es ja auch wieder, denn aufgrund dieser ja auch recht öffentlich erstmal propagandistisch ausgenutzten und dann aber auch öffentlich dokumentierten Vorgehensweisen von dieser Migrationsbehörde kam es natürlich auch zu Gegenprotesten und auch zu ganz abstrusen Bildern. Also dann, die schießen dann auch sofort Tränengas, relativ schnell, diese ICE Officers, und dann steht dazwischen die lokale Polizei, also in Chicago war das dann zumindest, dass dann das Chicago Police Department dann halt angekommen ist, weil da halt Unruhen auf der Straße ist und die sich dann da irgendwo dazwischen stellen und halt selber auch von den ICE Officers werden die Police Officers mit Tränengas beschossen.
Ja.
Und stehen also ganz abstrus. Und ja, wenn man den Beginn eines Bürgerkriegs sehen will in den USA, ich würde persönlich noch nicht so weit gehen, aber jetzt habe ich es eh schon gesagt, also das sieht ganz, ganz komisch aus, was da gerade von Bundesregierung gegen demokratische Staaten und Städte aufgefahren wird. Weil er hat ja auch, also er hat jetzt die Nationalgarde Trump nach Illinois, also Chicago, nach Memphis und nach Portland geschickt. Mhm. Memphis liegt in Tennessee, das ist noch von einem republikanischer Staat und ein republikanischer Gouverneur an der Macht, aber Oregon und Illinois, glaube ich auch, sind so Hochburgen der Demokraten.
Ja.
Und natürlich will er da gewollt Chaos stiften, um halt, ja, Demokraten so ein bisschen unglaubwürdiger zu machen oder dass sie es halt nicht im Griff hätten und so weiter. Und genau, dann gibt es jetzt wieder die Klagen dagegen. Also der Staat Illinois und die Stadt Chicago zum Beispiel haben schon eine Klage eingereicht gegen die Entsendung dieser Nationalgarde, die dann wiederum diese Migrationsbehörde unterstützen soll. Und also die Gerichte müssen erstmal entscheiden, ob sie darüber entscheiden können, wie so oft. Und dann muss erstmal entschieden werden, was genau eine Rebellion ist. Und dann wird es zum nächsthöheren Gericht entschieden. Und es kann natürlich dann auch irgendwann wieder zum Supreme Court kommen, der dann das letzte Urteil fällt.
Und dann dauert es 3 Jahre.
Genau. Und dann dem müsste sich Trump dann auch beugen. Aber im Grunde hat der Supreme Court auch keine eigenen Kräfte, um das dann irgendwie durchzusetzen. Und das dauert halt. Es dauert halt eine gewisse Zeit. Und die Bilder entstehen trotzdem. Und egal, welche Bilder da jetzt auch entstehen, also wenn es dann Straßenschlacht gibt, dann sagt Trump, guckt, ich habe doch recht. Also da ist wirklich alles und außer Kontrolle. Die Städte versinken in Kriminalität und Chaos wegen den ganzen Migranten und diesen ganzen woken Linken, die dagegen sind. Ja. Und wenn es aber nicht zu Riots kommt, dann hat Trump auch recht, weil er gesagt hat, ja, weil ich zum Glück die Nationalgarde hingeschickt hat. Also es
taktisch
Win-Win für Trump. Perfekt für ihn, ja.
Ja, es ist halt, man sieht halt auch darin wieder diese, ich weiß nicht, ja, man kann schon sagen, irgendwie faschistische Dynamik der MAGA-Bewegung, weil sie eben sich nicht als bürgerlich-demokratische Verwalter des Staates irgendwie aufgeben, was Politiker ja oft sind, einfach so Bürokraten, die irgendwie den Status quo verwalten, und deswegen ist es ja auch oft so, dass es eigentlich egal ist, welche Partei du wählst, am Ende des Tages wird in 95% der Bereiche des Staates genau dieselbe Politik gemacht, und bei der MAGA-Bewegung hast du eben diesen Bewegungscharakter ganz stark drinnen, so, es wird so ein politisches Programm durchgesetzt, egal ob das legal ist oder nicht, also so dieses ganze Framework, Staat, Recht, Institutionen sind ihnen so ein Dorn im Auge. Und man operiert quasi über diese Parteiführungselite, die quasi sehr stark personell auf Trump zuläuft. Und gleichzeitig so diese ICE-Behörde, die jetzt ganz stark ausgebaut wird mit dem Geld durch diesen Big Beautiful Bill auch, die quasi so ein bisschen der innenpolitische Exekutivarm der MAGA-Bewegung ist. Und so Geschichten wie die Nationalgarde, die eben auch durch den Präsidenten eingesetzt werden kann.
Ja, eigentlich, weil eigentlich sind diese Nationalgardetruppen ja total föderalisiert und unterstehen dem Gouverneur.
Ja.
Der Trump sagt aber, er beruft sich auf einen Insurrection Act von 1807.
1807, Alter.
Ja, das ist wieder, das hat er doch schon mal gemacht, ja, mit so einem ganz alten Gesetz, wo er sagt, ja, da steht aber drin.
Das war sogar noch aus dem 18. Jahrhundert, dieses Alien,
das, wenn, ja, Illegal Alien. Genau. Wofür hat er das nochmal eingesetzt?
Um Leute abzuschieben, Kriminelle quasi.
Ah, genau, so diese Flugzeuge abheben zu lassen.
Ja, genau.
Und genau, da jetzt beruft er sich auf den Insurrection Act, eben Anfang des 19. Jahrhunderts, wo dem Präsident dann den Befehl über das gesamte Militär eben untersteht. Also es befugt ihn zu diesem Befehl, weil eigentlich diese Nationalgardetruppen eben föderalisiert sind und halt für dem Gouverneur unterstehen, damit der auf Unruhen reagieren kann zum Beispiel, aber auch so ganz einfach so auf Naturkatastrophen, die ja sehr wiederkehrend auch sind in den, auch vor allem in den südlichen
auf dem Planet Erde.
Ja, und auch dort mit diesen ganzen Hurricanes und Überschwemmungen, und in Texas war jetzt auch dieses Jahr ja große Überschwemmungen, damit man da das Militär dann aktivieren kann, gibt es eben diese National Guards, ja. Und ja, mit diesem Insurrection Act würde eben der Präsident sich ja erheben. Dafür braucht es aber eben so eine Rebellion oder eine zertifizierte Unruhe. Und die sieht er natürlich auch vor allem in den demokratischen Städten und bei den ganzen migrantischen Nachbarschaften.
Ja.
Und ja, der Kampf geht weiter in der Umstrukturierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem etwas autokratischeren Staat.
Genau.
Du hast das Wort faschistisch auch schon genannt.
Und wir sind letzte Woche auch in das nächste Kapitel dieses Umbaus eingestiegen mit dem herbeigeführten Government Shutdown, was ja auch in den USA eine längere Historie hat, was immer mal wieder passiert ist in den letzten Jahren. Dass nämlich, wenn der Kongress sich auf keinen Budgetplan einigen kann, dürfen weite Bereiche der US-Regierung kein Geld mehr ausgeben, weil quasi das Budget ist leer und es kann nichts mehr bezahlt werden, bis auf gewisse militärische und innenpolitische Sicherheitsorgane.
Genau, wir haben, glaube ich, in der allerersten Folge dieses Podcasts auch den Demokraten diesen Tipp gegeben, dass sie diesen Shutdown herbeiführen sollen, oder? Also ich habe das auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen gesagt.
Ja.
Und dann habe ich mich schon darüber aufgeregt, dass sie sich eben nicht so quergestellt haben und eher angekündigte destruktive Politik machen aus der Opposition heraus. Und diesmal ist es aber passiert. Es ging um Gelder zur Healthcare, also zur Gesundheitsvorsorge, die irgendwie gestrichen werden sollten. Auch als Folge von dieser Big Beautiful Bill. Der Haushalt konnte nicht verabschiedet werden und per Verfassung muss eben der Haushalt durch das Parlament bzw. durch den Kongress verabschiedet werden. Das sind ja zwei Kammern. Der Kongress hat da die Oberhand. Und sobald, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, es geht da nur mehr um alle Gelder, die noch nicht ausgegeben sind. Also die vorhandenen Gelder, darüber verfügt dann die Exekutive nochmal viel mehr, was du jetzt schon angerissen hattest.
Ja.
Und jetzt tritt da wieder ein Mann auf den Plan, der schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump, der, jetzt muss ich gucken, White House Director of the Office of Management and Budget ist. Also sozusagen der Kassenwart des Weißen Hauses.
Der war schon in der letzten Trump-Administration auch in diesem Office, aber da war er noch nicht der Direktor.
Genau. Damals hat er aber auch, also in einer ähnlichen Position, den Shutdown mitbekommen. Und bei diesem Shutdown ging es, wer sich daran erinnern kann, um diesen ominösen Grenzzaun, um diese Wall to Mexico.
Mhm.
And I'm gonna let Mexico pay for it und so. Und es ist dann, also darüber hat sich der Kongress überraschenderweise zerstritten. Und der Director, er heißt Russell Vought, ist ein bisschen schwierig auszusprechen, also Vought.
Ja, Russell Vought.
Vought. Der wollte damals den Grenzzaun aus dem Pentagon-Topf am Kongress vorbei finanzieren und ihn zur Grenzverteidigung und eben Notstand nutzen und hat das dann auch gemacht. Also der wurde damals nicht gestoppt und der Grenzzaun wurde dann nur nicht weitergebaut, weil Biden das dann gestoppt hat. Das war ein großes Wahlkampfversprechen von Biden. Also von Joe Biden.
Ja, nicht von ihm und Trump.
Nee. Und die neue Strategie von Russell Rowe, der jetzt eben zum Direktor aufgestiegen ist und sich auch in seiner Auszeit, als Joe Biden an der Macht war, sehr gut darauf vorbereitet hat. Er hat auch bei diesem Project 2025 groß mitgeschrieben. Und er möchte jetzt den Impoundment Control Act außer Kraft setzen oder für verfassungswidrig erklären. Wir gehen jetzt wirklich,
was ist denn das?
Genau, wir gehen jetzt ganz tief nochmal in die Gesetzgebung und verfassungsmäßige Struktur von den Staaten rein. Ein Impoundment ist sozusagen die Zurückhaltung. Und das liegt daran, weil, wie gesagt, per Verfassung hat der Kongress die Befugnisse, über den Haushalt zu entscheiden in den Vereinigten Staaten. Und dann gab es einen gewissen Nixon, der auch mal Präsident war in den 70ern. Und dem Präsidenten stehen auch noch gewisse Befugnisse zu, zur Zurückhaltung oder gar Streichung von Geldern, die der Kongress aber bewilligt hat. Da muss das immer dann gut begründen und dann gibt es wieder so Fristen, die verstreichen können. Aber unabhängig vom genauen Policy-Inhalt, worüber Nixon eben Gelder zurückgehalten hat oder nicht oder sogar gestrichen hat, spiegelt das auch einen sehr der grundlegenden, aber auch strukturgebenden Konflikt im amerikanischen Politiksystem wider. Der Kongress entscheidet über die Gelder, das Weiße Haus verfügt aber über sie. Und im Falle Nixons war dann so, dass der demokratische Kongress, also die Mehrheit war bei den Demokraten im Kongress, die Gelder so oder so ausgeben wollte, vor allem für Sozialpolitik damals. Und Nixon hat die überraschenderweise aus fadenscheinigen Gründen die zurückgehalten. Und man hat aber nichts anderes als eine politische Motivation dahinter vermutet. Er hat dann unter anderem gesagt, dass er die Inflation bekämpfen möchte. Deshalb ist es in den 70er-Abend zum Impoundment Control Act gekommen, den der Kongress dann verabschiedet hat, der dann dem Präsidenten die Verfügung über diese Gelder oder diese Zurückhaltung und die Streichung noch mal ein bisschen schwerer gemacht hat. Mhm. Und Wouts Plan ist jetzt, dieses Gesetz von den 70ern für verfassungswidrig zu erklären und wieder mehr Befugnisse über die Verfügung von Geldern an den Präsidenten zu geben. Was schon auch wieder sehr vorausschauend ist, weil ja diese Zwischenwahlen immer nach 2 Jahren Präsidentschaft anstehen und die Mehrheitsverhältnisse im Parlament wechseln können.
Und wahrscheinlich auch werden.
Genau, also meistens ist es dann schon so, dass die Oppositionspartei dann wieder Stimmen dazu gewinnt, weil die Opposition am besten aus der Opposition heraus Politik macht. Das haben wir wie bei den Grünen und bei den Linken und so. Die sind in Umfragen nur besser als die SPD oder gewinnen eher dazu im Gegensatz zur SPD, weil sie halt in der Opposition ist und es immer ein bisschen einfacher ist, dagegen zu schießen, als dafür zu sein.
Ja, es ist ja ein generelles Strukturmerkmal von diesem Hin- und Herpendeln zwischen diesen liberalen, konservativen, sozialeren Blöcken in so demokratischen Politikmechanismen.
Und sollte das dem aber gelingen, diesen Control Act für verfassungswidrig zu erklären, er hat selber gesagt, er will das auch wieder hochtreiben bis zum Supreme Court, dann könnte man wieder einen weiteren sehr gut geplanten Schritt aus dem Project 2025, so wie es drin steht, umsetzen und eben einen weiteren Schritt gehen in diese autokratischere Richtung, auf die sich alle zubewegen.
Genau.
Jetzt habe ich ganz schön eine Vorlesung gehalten.
Russell Rowe steht nämlich, wie du ja gerade schon gesagt hast, nochmal kurz dazu, Project 25 war dieses Strategiepapier der Magerbewegung, dass sie in Vorbereitung auf die kommende Präsidentschaft des konservativen Präsidenten, der wird Trump nicht genannt, aber es war recht klar, dass er in dem Moment damit gemeint ist, war. Und eine der Grundideen darin ist eben, dass das Federal Government das Problem ist und diese großen zentralisierten US-Behörden kleiner gemacht, aufgelöst, weniger Budget bekommen sollen und mit weniger Arbeit, Federal Arbeitskräften auskommen müssen. Und genau in dem Sinne wird es auch gerade genutzt, dieser Shutdown. Also das Geld kann gerade nicht ausgegeben werden. Das ist natürlich der perfekte Moment, um diese Behörden gleich ganz zu schließen oder Arbeitsverträge aufzulösen. Und nach dem so ein bisschen diese Elon Musk, wie hieß es, Doge-Behörde verschwunden ist. Und eigentlich zurzeit, ich weiß nicht, ich habe davon schon länger nichts mehr gehört, ist das jetzt so der nächste Schritt in diesem Plan?
Das Department of Efficiency war inefficient.
Ja.
Ja, genau. Und Russell Rowe ist aber eben ein juristischer, vorbereiteter, guter Player, der eben, wie du gesagt hast, als Kämpfer gegen den Deep State geht und als starker Vertreter des libertären Geistes, des kleinen Staates, des großen Marktes.
Und das ist ja das Ding des starken militärischen Staates, aber des schwachen sozialen und administrativen und regulierenden Staates. Weil sie sind ja nicht generell gegen den Staat, dann würden sie ja, warum lösen sie da nicht das US-Militär auf oder die, weiß ich nicht. Das ist ja auch federal.
Ja. Ja, sich ganz abschaffen kann man dann wieder doch nicht. Das hatten wir bei anderen Themen ja auch schon. Ja. Gut, so viel zum Shutdown. Vielleicht, ja, also wie gesagt, es geht da so ein bisschen so um Gesundheitsgelder. Man muss sich jetzt da erstmal wieder ein bisschen drauf einigen, aber im Hintergrund schafft es eben die administrative Macht, die Karten sich schon so mal hinzulegen oder die Vorzeichen so zu setzen, dass man da über längere Sicht die unliebsamen Behörden abbauen kann, die liebsamen Behörden weiter aufbauen kann und stärken kann und sich eben so die Kontrollinstrumente ein bisschen zunutze machen kann und eben ein bisschen zu verändern kann, damit man die Macht auch besser erhält.
Ja.
Ja, ich habe jetzt kein Thema mehr. Wie sieht's aus? Du hast kleine Clips gesehen, die dich ganz verrückt gemacht haben.
Genau, ich würde nochmal das Land und den Kontinent wechseln und nach Deutschland schauen, was da so passiert, weil da gerade wieder groß die Debatte um die Wehrpflicht aufkommt. Genau, ich habe einige Clips gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte, wie das meistens ist, wenn ich mich ins Internet begebe. Wo gerade irgendwie so in so Talkshow- und Fernsehsendungen dieses Thema Wehrpflicht behandelt wird und man in ganz demokratischer Manier x-beliebige Leute fragt, was sie denn jetzt ihre Meinung denn dazu ist. Und man dann gerade die Antworten, die man am meisten ideologisch ausschlachten kann, von Leuten, die ja die dümmsten und oder auch lustigsten oder abwegigsten Antworten geben, natürlich die meiste Reichweite im Internet bekommen. Und es gibt sicher genauso viele Interviews oder wahrscheinlich viel mehr mit Leuten, die einfach super schlaue Antworten geben, aber die einfach super unspektakulär sind, die wir deswegen nicht sehen.
Die bekommen auch nicht den besten Sendeplatz. Du musst vielleicht einmal kurz auf die Show eingehen, weil ich kenne diese Show auch nur in der Aufbereitung von den 29ern, die das mal zu, ich weiß gar nicht, welches Thema das war, aber das heißt ja irgendwie die 100 oder so?
Genau, das sind quasi 100 Personen, die irgendwie so Szenarien darstellen. Ich weiß, ich kenne diese Show eigentlich gar nicht. Ich kenne sowas wie den Clips, wo jetzt in dem
Fall... Ja, diese Clips sehen auch so ein bisschen aus wie 1, 2 oder 3. Ja. Wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und sie irgendwie verteilen die sich dann immer auf so einer Skala ihrer Zustimmung oder so.
Und das, was ich jetzt gesehen habe, da haben sie jetzt mal so nachgestellt, die Kräfteverhältnisse der russischen Armee und der Bundeswehr. Und... Die russische Armee hat personell natürlich, ich weiß nicht, über 1 Million aktive Soldaten und die Bundeswehr ist da relativ...
Nicht.
Ja, das ist nicht. Und das war dann irgendwie, dass auf der einen Seite halt 90 Personen stehen und auf der anderen Seite 10. Und dann kommt da der Moderator rein und erklärt das so kurz, ja, das ist ja jetzt die Russen und das sind die Deutschen. Und ja, jetzt kommt es zu einem Krieg, jetzt kämpft. Und ich denke mir nur so, Junge... So, also in der Steinzeit.
Peak Journalism. Ingo Zamperoni, wir können ihn den Moderator beim Namen nennen.
Ja.
Ingo Zamperoni sagt dann, und jetzt kämpft. Das habe ich auch gesehen. Halleluja. Deutschland ist ja auch nicht in der NATO oder so.
Wir sind
halt
auch nicht in der Steinzeit und es rennen einfach so zwei ungleich starke Horden aufeinander. Und wahrscheinlich selbst in der Steinzeit hatte die eine Seite dann vielleicht bessere Waffen. Also, das ist ja mal das Ding.
Ja. Oder den besseren Feldherrn, frag mal Hannibal.
Ja. Und es ist einfach so, mit aller Kraft wird versucht, so die Notwendigkeit einer Massenarmee deutlich zu machen, obwohl die wahrscheinlich, wenn du gewisse Militärstrategen fragen würdest, wahrscheinlich sagen würden, dass, ja, das brauchst gar nicht, wir haben keine Ahnung, der heutige Krieg wird mit Drohnen und Panzern geführt und dafür brauchst du nicht in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern brauchst du nicht 1 Million Soldaten oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist gerade so dieser Geist der Mobilmachung auf jeden Fall auf der Tagesordnung. Und
das hast du schön gesagt, Geist der Mobilmachung, ganz genau.
Meiner Meinung nach geht es bei dieser ganzen Debatte um die Wehrpflicht auch gar nicht unbedingt darum, wehrfähig zu werden, weil die Wehrfähigkeit Deutschlands hängt ja ganz stark an der NATO. Und wenn man jetzt mal die NATO beiseite lässt, an Frankreich, Großbritannien, Polen.
An der EU noch so ein bisschen.
Genau, ja. den europäischen Nachbarn, mit denen man ja sehr gut koordiniert ist und die alle gemeinsam genommen ein technologisch weit überlegenes und auch mit Atomwaffen ausgerüstetes und extrem schlagfähiges Militär haben, was gut koordiniert sicher mit sehr vielen Leuten den Kampf aufnehmen könnte. Aber darum geht es meiner Meinung nach in dieser ganzen Debatte überhaupt nicht, sondern ich denke mir, es ist eigentlich so dieses, man möchte wieder so eine nationale Mobilmachung eigentlich haben. Man möchte, dass die jungen Leute jetzt in dem Fall von 18 so ein Jahr Dienst am Staat und an der Nation leisten müssen, bestenfalls in so einer super autoritären und hierarchischen Organisation wie dem Militär, wo man einmal so richtig diesen woken Jugendlichen eingeprügelt wird, was es heißt, Befehle anzunehmen.
Du hast faul vergessen. Ja, genau.
Ja. Und wenn sie das nicht tun, dann okay, da machen sie zumindest Zivildienst und helfen dem Care-Staat, der finanziell ausgehöhlt wird, dabei Personal kostenloses, billige Arbeitskräfte zuzuführen. Also ist doch ganz schön, wenn der Staat sich sparen kann, Pflegekräfte auszubilden und vernünftig zu bezahlen, wenn man jede Generation oder jedes Jahr irgendwie 100, 200.000 kostenlose Pflegekräfte für 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate haben kann.
Jupp.
Und ich denke, das ist eigentlich, worüber man reden müsste, wenn man über Wehrpflicht spricht. Nämlich so dieses, was ist der Staat und die Nation und warum muss der gerade seine Bevölkerung so mobilisieren?
Ganz genau. Es geht eben auch so um dieses komische staatspolitische Bewusstsein, was man wieder in die Leute hämmern möchte, damit man sich auch wieder als Deutsche versteht und spürt. Und wer eben nicht zum Militär geht, der soll dann wenigstens ein soziales Pflichtjahr ableisten. Und es gibt ja solche Programme. Also es ist ja nicht so, dass es ein FSJ gibt ja, oder es gibt ja auch ein freiwilliges ökologisches Jahr oder so,
ja,
die staatlich gefördert sind und die ich auch für sinnvoll erachte. Also in meiner eigenen Familie hat das jemand mal gemacht und ist darauf gekommen, dass er halt Richtung Pädagogik vielleicht gehen möchte. Und das sein Ding ist. Und genau das macht er jetzt auch. Aber die StaatsbürgerInnen zu zwingen, um dann irgendwas, ja, um so vorgeschoben die Wehrfähigkeit und ein starkes Militär zahlenmäßig wieder zu haben, ist einfach kompletter Nonsens. Ich habe mich mit dem Thema aus anderen Gründen in letzter Zeit auch ein bisschen beschäftigt. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht würde laut IFO-Institut auch 70 bis 80 Milliarden Euro kosten. Allein, dass du eben 18-Jährige dazu zwingst, eine 6-monatige Grundausbildung zu machen. Natürlich haben die dann im Anschluss auch mit verschiedenen Prämien, also die sollen dann so ein bisschen gelockt werden, dass sie das dann halt noch verlängern, weil nicht im Wehrdienst wird dein Führerschein bezahlt. Das wird ja immer so ein bisschen als Incentive gesetzt, dass du dann bei der Bundeswehr deinen Führerschein machen kannst und dann musst du den nicht selber bezahlen. Sondern das passiert nicht in dieser Grundausbildung. Also die Grundausbildung ist eh nur 3 Monate. Dann sind es noch 3 Monate, dass du so ein bisschen spezialisiert wirst, wenn du nur Lastwagenfahrer bist oder wenn du Sanitäter bist, dann bist dann halt die letzten 3 Monate noch bei den Sanitätern dabei.
Ja.
Und ansonsten hast halt Schießübungen und spielst ein bisschen Krieg. Das soll jetzt auch alles gar nicht so despektierlich klingen, weil natürlich braucht ein Staat wie Deutschland auch ein funktionierendes Militär. Und natürlich ist die Bundeswehr kaputt gespart. Und wenn man dann aber sich als übergeordnetes kollektives Interesse ein starkes Militär setzt, dann muss man sich doch wirklich mal 2 Minuten die Zeit geben und mal wirklich ein bisschen tiefer darüber nachdenken, ob es eine Wehrpflicht braucht, um die Bundeswehr aufzupäppeln. oder ob das vielleicht irgendwie andere Strukturen ein bisschen verändert werden müssen, damit man wieder ein wehrfähiges oder eine stärkere Armee hat. Aber jetzt alle 18-jährigen Männer erstmal dazu zu zwingen, sich zu äußern, ob sie darauf Bock haben, halte ich da auf jeden Fall für den falschen Weg.
Ja. Also ich würde nicht mal sagen, dass es kaputt gespart ist, weil Geld fließt da ja massig rein. Also ich weiß es nicht, das ist ja kein kleines Budget, was Deutschland da jedes reinsteckt. Die Frage ist halt, was passiert eigentlich mit dem Geld? Also ich kann mich daran erinnern.
Meine erste Reaktion ist, dass irgendwas kaputt gespart ist in Deutschland.
Ja, ich glaube, wir haben da auch mal in einer Folge drüber geredet. Adam Tooze hatte da mal so eine hat sich diese Zahlen mal angeschaut und die Menge an Geld, die in der EU in den letzten 15 Jahren, hat er sich da angeschaut, ins Militär geflossen ist, ist wirklich gewaltig. Und auch die Ressourcen, die verfügbar sind, sind auch gewaltig. Es ist halt, ich glaube, seine These war, es ist so ein bisschen so ein Effizienzproblem und ein Koordinierungsproblem, dass du eben in der EU über 20 Militärapparate hast, die quasi alle durch eine eigene Nation verwaltet werden. Und das natürlich so ein bisschen extreme Redundanzen auch schafft und Ressourcen schlecht verteilt. Aber alle zusammengenommen sind sowohl personell als auch gerade materiell extremst gut aufgestellt. Also es ist so eigentlich ein bisschen so ein Mythos, dass es so super kaputt gespart ist. Es ist halt nicht besonders handlungsfähig. Aber das ist eher ein Problem der Umsetzung und nicht der verfügbaren Mittel.
Ja, genau, weil du eben gesagt hast, so schlimm die Kriege sind, die es auf der Welt gibt, aber sollte Deutschland nochmal in einen geraten, dann wird der nicht mit marschierenden Armeen geführt. Man sieht es ja schon in der Ukraine. Die Leute schützen doch eigentlich nur noch ihre Drohnenpiloten, die dann an der Front die Drohnenangriffe fliegen. Ja. Der ganze Frontverlauf, da gibt es keine Schützengräben mehr, wo man sich gegenseitig so ein bisschen den Kopf hebt und dann guckt, ob man da irgendwie irgendeinen vor die Flinte kriegt. So funktioniert es ja nicht mehr. Nee. Na gut, also du bist gegen die Wehrpflicht, Olli.
Auf jeden Fall.
Ich auch. Schön, dass wir uns da einig sind.
Ja.
Ja. Gut, gibt es noch ein Thema? Das neue Taylor Swift-Album, was sagst du dazu? Scheint ja auch ganz schön Reaktionen wieder hervorgerufen zu haben.
Ich habe es mir sogar angehört.
Ich auch. Ich finde es gut, ist halt ein Pop-Album. Und dann sagen aber wieder alle, ja, white voll privileged, Milliardärs, Girl, ja. Upper Class. Und ich denke mir so, ja, aber ja. Also, wer soll das sonst sein? Ist ja Taylor Swift.
Ja, also, dann habe ich auch hören. Kurzzeitig gehört, dass sie 1 Million Follower auf Instagram verloren hat. Und dann dachte ich mir so, hä, wieso das denn? Weil irgendwas mit AI-generierter Werbekontent und dies, das. Und dann habe ich mir den Artikel nochmal genau angeschaut. Und am Ende wird das Ganze dann aufgelöst. Sind wohl nur 60.000 Leute, die ihr den Rücken gekehrt haben von 200 irgendwas Millionen Followern. Ist es halt auf, weißt du, du musst dir vorstellen, da steht dann so 221 Millionen und es springt zurück auf 220 Millionen. Und du denkst dir so, oh, hat 1 Million verloren, aber die kann ja auch von 221 und 30.000 auf 200, du weißt schon, also
ja.
Es überspringt halt die Zahl und. Aber Hauptsache wieder Content über Taylor Swift produziert, den man dann selber als Klicks abgreifen kann. Das Internet und der Star-Kult, I don't know.
Ja, und auch, also der Star-Hate macht mich ja auch immer wieder fertig.
Ja, ja.
Also, Taylor Swift ist ja die Erste, die kritisiert wird, dass sie einen Privatchat hat.
Ja, und damit durch die Welt fliegt.
Ja, komisch. Also, ja, natürlich macht die das. Wie soll die denn sonst von A nach B kommen? Mit dem Zug?
Ich meine, es ist sicher halt nicht. Ein bisschen so diese Pseudo-Konsumkritik in gewisser Weise. Ich feiere natürlich auch diesen Milliardärskonsum nicht, aber du kommst halt...
Ja, aber ich mache das Problem dann halt nicht an Taylor Swift fest, Alter.
Ja, außerdem ist der Zustand der Klassengesellschaft, in dem wir gerade leben, wo wirklich der Reichtum so unendlich stark konzentriert ist, wird sicher nicht dadurch aufgelöst, dass man sagt, die Milliardäre fliegen in eigenen Flugzeugen durch die Gegend. Klar ist es ein unbedeutendstes Teil des Symptoms. Also, ja.
Ist halt, ja, also es macht dann nochmal die Absurdität des Systems klar, aber
ja,
wie gesagt, vielleicht auch auf die Künstler dann als Letztes einhauen.
Ja, das ist halt genau
dieser... Zuerst auf diese anderen, die sich Venedig mieten für eine Hochzeit, da würde ich anfangen lieber.
Ja, aber auch das, es ist halt einfach so diese Berichterstattung und dieses Abfeiern und Haten der Reichen und Schönen, das ist ja genau diese, es ist eigentlich egal, ob die gefeiert oder gehasst werden, das ist Teil desselben Kults in gewisser Weise. Mhm. Es ist so diese...
Oh ja.
Das Spektakel.
A gegen B, Schwarz gegen Weiß.
Das Spektakel.
Dabei ein bisschen mehr Yin und Yang mal. Ha? Sehr schön.
Na gut.
Sehr schön, also hört das neue Taylor Swift Album, aber hört uns auch weiter. Und ich würde uns rauskehren mit Hinweisen auf Feedback.
Ja.
Das schreibt ihr uns am besten, grob gesagt, info@gmail.com. Und ich gehe jetzt gar nicht auf Insta und Blue Sky ein, weil ich euch noch eins sage, nämlich, dass ihr uns weiterempfehlt. Bitte einmal jeder, der das hört, einmal bitte weiterempfehlen an eine oder zwei weitere Personen. Das wäre nett.
Vielen Dank und danke fürs Zuhören.
Vielen Dank an dieser Stelle. Und dann hören wir uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder verabreden. Ganz und aufnehmen.
Genau. Ciao, ciao.
Okay, Olli. Ciao, ciao.